Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12, Vers 24. Mit diesem Wochenspruch möchte ich euch alle herzlich begrüßen. Folgendes ist abzukündigen. Am Montag in Medenbach um 19.15 Uhr Gebetskreis und um 20 Uhr Kirchenchor. Am Donnerstag in Breitscheid um 18.30 Uhr Gebetskreis. Am Freitag in Breitscheid um 9 Uhr Bibelwalking, Treffpunkt Hofgut Neustart und um 17.30 Uhr CVJM Jungschar. Am kommenden Sonntag feiern wir um 9.30 Uhr den Vorstellungsgottesdienst der Konfirmandinnen und Konfirmanden in Breitscheid und um 11 Uhr Gottesdienst in Medenbach. Ganz herzliche Einladung dazu. Die Kindergottesdienste in Breitscheid und Medenbach treffen sich jeweils um 11 Uhr. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 42,90 Euro für die eigene Gemeinde. Ganz herzlichen Dank für alle Spenden. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte erbitten wir für die Arbeit des Evangelischen Bundes. Unsere Kirche braucht sprachfähige, gut ausgebildete und motivierte junge Menschen im Pfarramt, im gemeindepädagogischen Dienst und als Lehrerinnen und Lehrer im Religionsunterricht. Der Evangelische Bund begleitet und fördert junge Theologinnen und Theologen auf ihrem Weg in ihren hauptamtlichen Dienst. Darüber hinaus unterstützt und stärkt er Gemeinden in ihrem evangelischen Profil und ihren ökumenischen Kontakten. Der Evangelische Bund ist ein freier Verein, der sich allein aus Spenden und den Beiträgen seiner Mitglieder finanziert. Dann noch unser Pfarrer Friedrich Wilhelm Bieneck ist von Montag bis Donnerstag mit den Konfis auf Konfi-Freizeit in der Klostermühle. Wir möchten euch bitten, dass ihr diese Zeit im Gebet begleitet. Die Vertretung in dieser Zeit hat Pfarrer Jeckel aus Beilstein. Wir singen nun das Lied Nummer 56 aus dem Grünen Liederbuch.
Thank you. feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns miteinander den Psalm 84 beten. Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat, nämlich bei den Altären, du allmächtiger Herr, mein König und mein Gott. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat, alle die, deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Achte doch auf unseren König, der uns Schutz bietet, o Gott, ja, blicke wohlwollend auf den, der von dir gesalbt wurde. Denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne. Er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr und er lässt uns zu Ehren kommen. Lasst uns diesen Herrn anbeten, Lob singt ihr Völker alle, Laudate omnes gentes. Beten und bekennen, deine Nähe zu suchen, allmächtiger Gott, bedeutet dem Psalmbeter höchstes Glück. An diesem Sonntagmorgen suchen wir in dieser Kirche deine Nähe. Ich bitte dich, erfülle unser aller Herzen mit dem Wunsch, dir nahe zu sein. Öffne unsere Augen des Herzens, damit wir deine Gegenwart, die du uns zugesagt hast, wahrnehmen können. Wir sehnen uns nach Kraft und Schutz. Beides hältst du für uns bereit, ja, du gibst es uns, wenn wir dich darum bitten. Du aber suchst unser Vertrauen. Werden wir dir treu sein? Kyrie eleison. Thank you. Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Vertrauen zu mir nicht aufhört. Lasst uns Gott ehren. Wir beten jeder und jede von uns hält große Stücke auf sich selbst. Man hat uns das so beigebracht, stolz auf uns selbst zu sein. Aber das zählt nicht vor dir. Egal, wie viel Eigenlob wir für uns haben, du siehst das Herz eines Menschen an. Darum bitten wir, präge unsere Herzen mit deinem heiligen Wort. Amen. Jetzt hören wir die Schriftlesung und ich bitte alle, die das vermögen, dazu aufzustehen.
Aus Hoffnung für alle, Johannes Kapitel 12, die Verse 20 bis 26. Unter den Festbesuchern waren auch Menschen aus anderen Völkern, die Gott in Jerusalem anbeten wollten. Sie kamen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir möchten Jesus kennenlernen. Philippus sprach mit Andreas darüber. Dann gingen sie gemeinsam zu Jesus und teilten es ihm mit. Er sagte ihnen, die Zeit ist gekommen. Jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll er auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Gemeinsam mit den Christinnen und Christen auf der ganzen Erde bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Predigttext zum heutigen Sonntag Letare steht im Lukasevangelium im 22. Kapitel, die Sätze 54 bis 62. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Wir haben heute eine Geschichte aus der Leidenszeit Jesu. Das ist die Nacht, in der er verhaftet wurde. Die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohepriesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet und Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann: Der hier war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab: Ich kenne diesen Mann nicht. Es ging nicht lange, da wurde jemand anderes auf ihn aufmerksam und sagte: Du bist auch einer von denen. Petrus aber widersprach: Das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anderes mit Bestimmtheit: Natürlich war der auch mit ihm zusammen. Er ist doch ein Galiläer, das hört man an seinem Akzent. Aber Petrus entgegnete: Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zuvor zu ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Gott, gib du uns ein Herz für dein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, sehen Sie das Dilemma des Petrus? Wenn er sich zu Jesus bekennt, steht ihm eine Tortur bevor. Er kann mit einem unfairen Gerichtsverfahren rechnen, denn es geht nicht um die Wahrheit, sondern um die Macht. Und die Mächtigen dieser Erde treten die Wahrheit immer mit Füßen, wenn sie sich ihnen in den Weg legt. Das Urteil über einen Schüler und Nachfolger von Jesus kann darum gar nicht anders ausfallen als das Urteil, das über den Meister gefällt wird. Petrus weiß, dass der Tod seines Rabbi Jesus schon längst beschlossene Sache ist, bevor der Prozess begonnen hat. Und Petrus weiß das nicht etwa, weil er Insider-Informationen aus dem Synhedrion, also dem Regierungsapparat, bezieht, sondern weil Jesus selbst es ihnen, seinen Schülern, schon dreimal gesagt hat. Jesus hatte ihnen auch gesagt, dass die Regierung die Todesstrafe nicht auf die landesübliche Weise vollstrecken würde, das wäre nämlich eine Steinigung gewesen. Jesus erklärte: Man wird mich den Römern übergeben. Mit der Besatzungsmacht wird der hohe Priester, der Anführer der Regierung, einen Deal aushandeln, dass sie die Todesstrafe ausführen. Und wie die Römer töten, zeigen sie im ganzen Land. Überall stehen Kreuze, an denen Menschen auf qualvollste Weise sterben. Abschreckung nennen die Eroberer das. Die Besatzungsmacht will damit die Moral des Volkes brechen. Aber sie schüren eben auch den Hass und den Widerstand. Gleichwohl packt den Einzelnen die Furcht und das Grauen, wenn er sich vorstellt, auf solche bestialische Weise sein Leben hergeben zu müssen. Und Petrus weiß auch, dass römische Soldaten ihre Opfer gerne mit Peitschenhieben blutig schlagen und lange quälen. Ein Schauer fährt ihm durch den Körper und dann denkt er an zu Hause. Er denkt an seine Frau, das Haus am See, sein Boot. Nie mehr wird er erleben, wie sie ihm entgegenkommt, wenn er müde, aber glücklich vom Fischen in der Nacht heimkehrt. Nie mehr wird er sie in die Arme schließen und nie mehr wird er erleben, dass sie sich an ihn lehnt und mit ihm den Frieden des frühen Morgens genießt. Was wird das hier, wenn er jetzt stirbt? Alle Pläne für seine Zukunft reißen hier am Feuer im Hof des Regierungssitzes in Jerusalem je ab. Wem ist er verpflichtet? Jesus? Seinem eigenen Treueschwur? Sich selbst? Seiner Familie zu Hause? Es sind Fragen, über die man schon mal eine schlaflose Nacht verbringen kann. Und besser wäre es, man hätte für diese Fragen ein paar Tage Zeit. Aber Zeit ist das, was Petrus überhaupt nicht hat. Ihm bleibt ein einziger Augenblick, ein Wimpernschlag. Er muss auf die Frage nach seiner Verbindung zu Jesus sofort und ohne Zögern antworten. Er tut es. Aber seine Antwort ist eine Lüge. Das weiß Petrus. Und das hören die anderen auch. Den Hahnenschrei hätte es gar nicht gebraucht. Vor der St. Annenkirche in Berlin-Dahlem erinnert ein Grabstein an Barbara und Hans Bernd von Heften. Seit 1933 gehörten sie der bekennenden Kirche in der Dahlemer Gemeinde an. Er war im Auswärtigen Amt tätig und hatte enge Kontakte zum Kreisauer Kreis, eine zivile Widerstandsgruppe, die sich während der Zeit des nationalistischen Sozialismus mit Plänen zur politisch und gesellschaftlichen Neuordnung nach dem angenommenen Zusammenbruch der Diktatur befasste. Das geplante Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 lehnte Hans von Heften aus religiös-moralischen Gründen ab. Er war aber bereit, nach gelungenem Umsturz das Außenministerium zu übernehmen. Seine Frau Barbara schrieb, Hans war skeptisch, ob nicht längst der Attentatsplan entdeckt war. Oder war er erst recht voll Zweifel, ob er gelingen könnte? Es liegt längst der Fluch des zu spät auf dem Ganzen. Wenn der Tyrannenmord überhaupt erlaubt ist, dann im Aufstieg. Vor Stalingrad 1942 hätte man handeln müssen. So hat er mir oft gesagt. Tief berührend erzählt Barbara von Heften von der letzten gemeinsamen Nacht und dem Morgen des Abschieds, als Hans zurück nach Berlin musste und mit seiner Verhaftung rechnete. Barbara versuchte es mit Worten des Trostes. Ob wir nun ein paar Jahre früher oder später sterben, jetzt müssen wir gerade stehen für das, was wir die ganzen 14 Jahre gedacht haben. Hans antwortete darauf, und doch hofft ein Mensch bis zum letzten Atemzug. Am Abend des Tages wurde er verhaftet. Sein Bruder Werner war 2 Tage zuvor bereits erschossen worden. Hans und seine Frau Barbara hatten 5 Kinder. Seine jüngste Tochter war gerade 9 Wochen alt. Was hat er wohl in den Tagen der Haft gedacht? Überlegte er, jegliche innere Verbindung zu den Attentätern und auch zu seinem Bruder Werner zu leugnen? Am 15. August 1944 wird Hans von Heften in den Volksgerichtshof geholt und steht vor Roland Freisler, der wegen seiner brutalen Verhörmethoden bekannt ist. Dieser fragt ihn, ob es denn nicht Verrat sei, irgendwie abzuweichen von der Treue gegenüber dem Führer. Hans antwortet, die Treuepflicht habe ich nicht mehr empfunden. Und er fügt dem an, nach der Auffassung, die ich von der weltgeschichtlichen Rolle des Führers habe, nämlich, dass er ein großer Vollstrecker des Bösen ist, war ich der Auffassung, hier wurde er von Freisler unterbrochen. Hier bricht auch der ganze Prozess ab. Hans Bernd von Heften, der aus Glaubensgründen ein Attentat auf Hitler abgelehnt hatte, wurde noch am selben Tag zum Tode verurteilt und in Berlin-Plötzensee gehängt. In den wenigen ihm verbleibenden Stunden bis zur Hinrichtung schreibt er einen Abschiedsbrief an seine Frau. Meine Liebe, liebste Frau, meine gute Barbara, wohl in wenigen Stunden werde ich in Gottes Hände fallen. Er schreibt über seine Kinder, über den Spruch, den er sich auf seinem und ihrem Grabstein wünscht. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dazu das Wort, leben wir, so leben wir des Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Doch dann schreibt er auch noch über seinen Zweifel, ob der Weg, den er gegangen ist, der richtige war. Barbara, in diesen Haftwochen habe ich Gottes Gericht stillgehalten und meine unerkannte Missetat anerkannt und vor ihm bekannt. Gottes Wort, Gottes Gebote halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott, das ist die Regel, gegen die ich verstoßen habe. Ich habe das fünfte Gebot nicht heilig gehalten, obwohl ich einmal Werner damit zurückgerissen habe. Und das Gebot des Stilleseins und Harrens, das habe ich nicht ernst genug genommen. Vor allem habe ich nicht Liebe geübt gegen euch, die mir anvertraut waren. Um euretwillen, um Muttis und der Eltern willen, hätte ich von allem Abstand nehmen müssen. Hans von Heften hat angesichts des Todes seine Liebe und Verantwortung für seine Frau, seine Kinder und seine Eltern gespürt. Sein Bekennen führt zum Tod und ließ sie zurück. Wie ist das mit mir? Wenn Sie mir wegen meiner Freundschaft zu Jesus die Pistole auf die Brust setzen, wenn Sie mir mit Folter drohen, damit ich andere verrate, welche Liebe ist im Innersten meines Herzens, die zu Jesus, meinem Erlöser und Retter, oder doch die zu mir oder zu den meinen? Ich will mich an das Wort von Jesus halten, der es seinem Petrus just ein paar Stunden vor dessen schwacher Stunde, obwohl er ja sonst oft mutig war, gesagt hat, Simon, ich habe für dich gebetet, dass dein Vertrauen zu mir nicht aufhöre. So bete ich um Standhaftigkeit. Die Gewissheit ewigen Lebens, die will ich nicht hergeben. Ich weiß, dass ich heute beim Hören auf das Wort Gottes einen Schritt tun muss, damit ich in der Wahrheit bleibe und nicht in die Falle der Lüge tappe.
Ist es nicht eigentlich täglich eine Bekenntnisentscheidung zwischen mir und meinem Gott? Ich meine, wir leben unser Leben so oft nach unseren Maßstäben, nach unseren Entscheidungen. Es gilt immer wieder neu zu prüfen, ob nicht Bekenntniszeit ist, gegen meine Absichten, mich für Gottes Absichten zu entscheiden. Petrus hat seine Entscheidung als Lüge erkannt und er hat sie bereut und er ist umgekehrt. Später ist er wie Jesus am Kreuz gestorben. Zuvor konnte er noch weiter sagen, was er mit Jesus erlebt hat. Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Was kann mich trennen von der Liebe Gottes in Jesus? Die Angst vor Krankheit? Die Angst vor Menschen? Die Lüge? Ja, all das kann mich trennen. Und Petrus hat das erlebt. Aber dann ist er umgekehrt zurück zu Jesus. Und durch diese Umkehr hat er erlebt, dass Jesus immer noch da war und ihm Vertrauen schenkte. Amen.
Lasst uns Fürbitte halten. Wir beten für unseren Kirchenvorstand, aber auch für die Kirchenvorstände von Schönbach und Driedorf. Stärke Gott die Frauen und Männer in der vielen zusätzlichen Arbeit, die ihnen durch die Kirchenreform auferlegt ist. Leite du, Jesus, als Haupt der Gemeinde ihre Zusammenkünfte und segne diese Frauen und Männer ganz besonders in ihrem Leben und in ihrem geistlichen Wachstum. Wir beten für die stellvertretende Dekanin Anja Vollendorf, die heute in ihr Amt eingeführt wird in Herborn. Wir bitten dich für sie um Weisheit in all ihren Entscheidungen und um eine gute Zusammenarbeit mit dem Dekan und dem Dekanatssynodalvorstand. Wir beten für die Kinder in unserer Kindertagesstätte und für ihre Familien und bitten dich um Gesundheit und Freude jeden Tag neu für unsere Erzieherin. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du für jede und jeden von uns gestorben bist. Danke, dass du auferstanden bist. Und danke, dass du uns neues Leben erworben hast. Ja, danke, dass du in Ewigkeit mit uns leben willst. Hilf uns, einer jeden und einem jeden, dass wir uns mutig zu dir bekennen, komme, was wolle. Lasst uns einen Moment in der Stille unsere ganz persönlichen Bitten vor Gott bringen. Und nun schließen wir unser Gebet mit dem Vater unser. Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen zum Abschluss das Lied 171.
Thank you.
Wir bitten um den Segen Gottes.
Herr, segne uns und behüte uns.
Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.